Heute wird's kriminell, mit Machenschaften, Skandalen. Leute treten über das Gesetz auf die falsche Seite. Kriminalität. Wer kommt in den Knast und wer hat gute Beziehungen und muss nicht in den Knast? Wer kennt Politiker und auch noch da?
Ja. Ich frag mich wirklich, was ich hier mache. So viel Potenzial für eine Musikerkarriere und dann sowas. Das zumindest sagen meine Berater aus der Shisha-Bar. Gökhan und Semi Meli. Danke Jungs, dass ihr zumindest an mich glaubt. Aber solange kein Music-Label auf mich aufmerksam wird, werde ich mich weiter mit den Skandalen der Welt auseinandersetzen. Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Woche, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Zeit und konntet die positive Energie, die ich euch jede Woche in diesem Podcast mitgebe, umsetzen. Eigentlich ist das ja so eine kriminelle Energie. Ich weiß gar nicht. Ist das so Criminality? Ich denke immer so, weißt du, wenn du kriminelle Podcasts hörst, machst du das, weil du Interesse daran hast, wie Leute gescheitert sind und du dir denkst, ich werde es besser machen? Holt man das als Tipp, als Informationsquelle oder ist es einfach nur interessant, daneben zu stehen? Wären wir gerne Polizisten, Richter, Staatsanwälte und würden das aus nächster Nähe mitbekommen? Oder machen wir das, weil es uns interessiert, weil wir einfach die Geheimnisse, die im Verborgenen liegen und manchmal in geschlossenen Akten stehen, endlich vorgetragen bekommen? Ich weiß es nicht. Das und noch viel mehr werden wir heute in unserem Philosophieabend bei das Cosa-Kartell erörtern. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Philosoph und Shisha-Bar-Autor Özcan Cosa. Schön, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Ich freue mich immer wieder aufs Neueste. So Leute, jetzt machen wir mit dem scheißen Ende. Jetzt fangen wir richtig an. Herzlich willkommen beim Cosa-Kartell, dem Podcast, in dem ich, Özcan Cosa, euch zeige, dass deutsche Industriegeschichte oft klingen wie Mafia-Filme. Nur ohne Schießereien, aber mit viel Excel-Tabellen. Heute geht es um einen der brutalsten Umbaujahre der deutschen Wirtschaft. Um einen Mann, den sie den Bürger von Wolfsburg nannten, und um einen anderen, der unter dem Spitznamen der Kostenkiller Karriere machte. Also wenn jemand Kostenkiller genannt wird, dann weißt du, der bringt nicht nur Kuchen zur Betriebsfeier mit. Und am Ende steht eine Revolution der Arbeitswelt. Die Viertagewoche bei VW, Jahrzehnte bevor Deutschland überhaupt wusste, dass so etwas existiert. Hier ist die Geschichte vom Bürger und dem Kostenkiller. Mitte 2025 sind bei VW rund 20.000 Mitarbeiter freiwillig gegangen. Vorruhestand, Abfindung, alles dabei. Das hilft dem Konzern zwar kurzfristig, aber die Frage bleibt, was kommt jetzt? Denn VW kündigt an, bis 2030 soll jede vierte Stelle wegfallen. Insgesamt 35.000 Jobs. 15.000 davon in den nächsten Jahren. Natürlich hat die Belegschaft Angst. Keiner weiß, wer als nächstes dran ist. Das ist wie bei Wer wird Millionär, nur dass keiner gewinnen kann. Doch das Ganze ist nicht neu. Schon 1993, 32 Jahre früher, stand VW vor einem ähnlichen Abgrund. Zu viele Mitarbeiter, zu wenig Verkäufe und die Wirtschaft lief miserabel. Die Lösung damals? Nicht Entlassungen, auch keine Werksschließungen, sondern einer der radikalsten Arbeitszeitreformen der deutschen Industriegeschichte. Wir sind im Jahr 1993 und für VW sieht es richtig schlecht aus. Es werden kaum noch VWs verkauft, weder in Deutschland noch in den europäischen Nachbarländern. Nach Jahren voller Erfolge läuft es für Volkswagen plötzlich richtig miserabel. Dazu kommt auch noch, dass VW ein US-Geschäft nicht im Griff hat und auch die spanische Tochterfirma Seat leidet unter dieser Krise. VW will trotzdem an den Gewinnen festhalten, die sich die Vorstände vorher ausgerechnet haben. Egal wie schlecht die Verkaufszahlen sind. Der neu ernannte VW-Chef Ferdinand Piëch sieht nur eine Möglichkeit, das zu erreichen, und zwar indem er 30.000 Leute entlassen will. Das heißt auch, mindestens eine deutsche VW-Fabrik muss schließen. Damals kommen Abfindungsprogramme für VW nicht in Frage. Wenn die Mitarbeiter dadurch freiwillig gehen würden, müsste der Konzern etwa 2 Milliarden deutsche Mark ausgeben. Und das geht bei der angeschlagenen finanziellen Lage einfach nicht. Kündigung und Werksschließung kann Piech aber nicht so einfach umsetzen, denn er hat den damaligen Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Gerhard Schröder, ein Versprechen gegeben, nämlich, dass er die VW-Werke nicht anfasst und die Zahl der Jobs in Deutschland über 100.000 hält. Und was er Schröder gesagt hat, ist nicht ganz unerheblich, denn der sitzt damals als Ministerpräsident im obersten Kontrollgremium von VW und er hat dafür gesorgt, dass Ferdinand Piech überhaupt VW-Vorstandschef wird. Denn gegen ihn gab es großen Widerstand, weil der Führungsstil von Piech sehr autoritär und nicht immer rücksichtsvoll gewesen sein soll. Piech wird später auch der Würger von Wolfsburg genannt, weil er so kompromisslos vorgeht und gefürchtet wird in der Art, wie er Dinge durchsetzt. Also, wenn dein Chef den gleichen Spitznamen hat wie ein Serienkiller, dann wird der Teamabend unangenehm. Überleg mal, der ruft dich ins Büro. Michel, du, der Bürger von Wolfsburg, hat gesagt, du sollst nachher ins Büro kommen.
Ja, gleich. Ich schreibe noch kurz mein Testament, bin gleich wieder da.
Gerhard Schröder glaubt aber fest an ihn. Er hält Piech für einen richtig guten Strategen, der die Insolvenz von VW verhindern kann. Piechs Strategie ist erstmal, einen anderen Experten dazuzuholen. Und zwar den spanischen Manager José Ignacio López, auch bekannt unter dem Namen der Kostenkiller. Alter, also die geben sich alle so Mafianamen an. Richtig gut. Hallo, ich bin Kostenkiller. Das ist mein Bruder, der Tintenkiller. Boah, war der Gag gerade schlecht. Er soll bei VW knallhart einsparen und dadurch helfen, das Unternehmen wieder erfolgreich zu machen. López kommt von General Motors und Opel, wo er Einkaufschef und Produktionsoptimierer war. Er ist dort bekannt für seine rücksichtslosen Verhandlungen mit Zulieferern. Bei VW hat er die Aufgabe, die Produktionskosten deutlich zu senken und dafür wird extra der neue Bereich Produktionsoptimierung und Beschaffung im Unternehmen gegründet. López' Methoden sind gnadenlos. Wie bei Opel geht er sehr hart mit den Zulieferern um und drängt sie dazu, immer größere Rabatte zu geben, also ihre Preise mehr und mehr zu senken. Er geht immer wieder die Werke besichtigen und kontrolliert dabei sehr genau und streng, ob alles so läuft, wie er es erwartet. Und er schafft es wirklich, dass viel gespart werden kann. Allerdings bekommt VW dadurch große Qualitätsmängel. Genau das wird noch bis heute als López-Effekt bezeichnet. Extreme Kosteneinsparungen und im Gegenzug Qualitätsprobleme. Also, wenn man am falschen Ende spart, klar, hast halt trotzdem Autos, aber die knistern dann wie so eine Chipstüte. Aber auch López selbst bekommt Probleme. Kurz nach seinem Wechsel zu VW werfen ihm seine früheren Arbeitgeber General Motors und Opel vor, vertrauliche Unterlagen und Betriebsgeheimnisse mitgenommen und nach Wolfsburg gebracht zu haben. Oh oh, das ist nicht gut, López. Gegen ihn wird dann auch ermittelt, wegen Industriespionage und Verrats von Geschäftsgeheimnissen in Deutschland und den USA. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich, was der da gemacht hat. Das ist so Industriespionage, huhu, das finden die überhaupt nicht lustig. 1998 wird das Verfahren gegen López in Deutschland eingestellt. Dafür muss er eine Geldstrafe von 400.000 Mark zahlen. Volkswagen zahlt an General Motors insgesamt rund 100 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Zusätzlich kauft VW für etwa 1 Milliarde US-Dollar Bauteile von General Motors. Wie ich gerade General Motors ausgesprochen habe, als wäre ich so Möchtegern-Amerikaner. General Motors. General Motors. Ferdinand Piech interessieren die Vorwürfe gegen seinen Top-Manager in der ganzen Zeit sehr wenig. Er sagt schon im Juli 1993, als die Vorwürfe aufkommen, dass Betriebsinterner von General Motors für ihn keine Relevanz haben.
Ich glaube, ich habe schon ausreichend hier erklärt, dass uns Opel nicht interessiert. Falls Sie das noch nicht verstanden haben, ich gucke nicht nach den Vierten in Europa. Ich guck nach dem Ersten in der Welt.
Also so klingt jemand, der morgens in den Spiegel sagt, ich bin die Zielgruppe. Aber nicht nur Lopez Arbeit hilft VW in der Krise. Es wird ein Mann angestellt, der bei Personalkosten helfen soll. Sein Name ist Peter Harz. Hä? Nein. Der von Harz IV? Der ist doch der von Harz IV. Der ist auch in der Geschichte drin? Alter, wenn jetzt noch George Clooney und die Eiskönigin mit dabei ist, das wundert mich gar nicht mehr. Wer macht denn da noch alles mit bei der Story? Das ist ja crazy. Im gleichen Jahr wie Lopez, 1993, steigt Harz als Personalvorstand bei VW ein. Er weiß auch genau, wie er von den hohen Kosten für die Mitarbeiter runterkommen kann, ohne sie entlassen zu müssen. Er schlägt vor, die Arbeitszeit zu verkürzen und gleichzeitig eine Jobgarantie zu geben. 4 Wochen verhandelt VW mit der Gewerkschaft darüber. Die Nächte sind lang. Sie sind nur mit ganz viel Kaffee durchzuhalten. Es wird hitzig diskutiert. Am Ende einigen sich die beiden Seiten auf Folgendes. Die Arbeitszeit sinkt um 20%, von 36 Stunden auf 28,8 Stunden pro Woche. Und es wird nur noch 4 Tage die Woche gearbeitet. Gehaltstechnisch bedeutet das, im Jahr verdienen die Mitarbeiter bei VW brutto 12% weniger. Also brutto nennt man ja immer ohne Abzug von Steuern und Sozialabgaben. Das ist brutto. Im Monat macht das aber auf dem Gehaltszettel keinen Unterschied, denn netto bleibt gleich. Hä? Wie geht das? VW nutzt Sonderzahlungen, Zulagen und Urlaubsgeld, um die Einkommenseinbußen auszugleichen. Im ersten Jahr spart der Konzern dadurch 1,6 Milliarden Mark an Personalkosten ein. Falls sich jemand fragt, wie sich das von Kurzarbeit unterscheidet, der Staat springt hier nicht durch die Arbeitsagentur ein und übernimmt einen Teil der Lohnzahlung. Bei VW stemmt der Konzern das komplett selbst. So entsteht die 4-Tage-Woche. 5 Produktionstage, aber die Mitarbeiter sind nur an 4 Tagen vor Ort. Ein Tag ist für alle frei, die sogenannten Waschtage. Okay. Die Arbeit verteilt sich flexibel auf Schichten, Staffetten und Blockmodelle, sodass mehr als 150 unterschiedliche Dienstpläne in den deutschen Werken entstehen. Unterschiedliche Werke, verschiedene Bedürfnisse und doch eine gemeinsame Lösung. Aber der Lohnverzicht ist bei VW nicht das Einzige, was umgestellt wird. Die Mitarbeiter haben Vertrauen, dass sich der Lohnverzicht auszahlt. Denn gleichzeitig damit haben sie einen Kündigungsschutz bekommen und der gilt 30 Jahre lang. Ah, der läuft jetzt wahrscheinlich gerade aus. So lange können sie nicht entlassen werden und das gibt ihnen Sicherheit, die sie dringend brauchen. Damals stellen sich alle VW-Mitarbeiter natürlich auch die Frage, was mache ich noch an dem einen freien Tag? Sie nutzen den geschenkten Tag für mehr Zeit mit der Familie, Hobbys, Haushalte oder um sich einfach zu erholen. An den VW-Standorten entsteht eine neue Arbeitskultur, die den Mitarbeitern ermöglicht, viel flexibler zu sein. 2004 wiederum kommt das Thema Personalkosten wieder auf. Viele VW-Werke sind nicht ausgelastet. Die Produktionskosten sind deutlich höher als in der Branche üblich. VW rechnet aus, dass etwa 10.000 Stellen zu viel sind. Für die Mitarbeiter gibt es ja aber die Jobgarantie und deswegen wird wieder mit der Gewerkschaft verhandelt. Und schließlich stimmt die Belegschaft einen neuen Tarifvertrag zu. Der erlaubt den Mitarbeitern, die Arbeitszeit flexibel an den Bedarf anzupassen. Das heißt, wenn viel Arbeit in ihrem Werk da ist, können sie auf bis zu 33 Stunden erhöhen. Allerdings, ohne dass sie für die Mehrarbeit auch mehr Geld bekommen. Es gibt also keinen Lohnausgleich. Den Mitarbeitern ist das damals aber lieber, als den Job zu verlieren. Also, das ist echt krass. Wenn du so loyal bist, dass du mehr arbeitest, ohne mehr Geld zu verdienen, das ist Liebe. Oder Verzweiflung. Als Ausgleich bekommen sie aber ein Veto bei finanziellen Entscheidungen von VW und damit enorme Macht. Die Belegschaft kann also mitbestimmen, wie es bei Schließungen oder Erweiterungen weitergeht. 2007 arbeitet VW mit flexiblen Arbeitszeiten von 25 bis 33 Stunden pro Woche, statt der alten starren 4-Tage-Woche mit 28,8 Stunden für alle. Die Beschäftigten behalten ihr Monatsgehalt, auch wenn die Arbeitszeit wegen der Aufträge schwankt. VW sichert die Jobs über den Tarifvertrag hinaus und zahlt eine einmalige Altersvorsorgezahlung. Für VW lohnt sich das aber so sehr, dass der Konzern wieder wettbewerbsfähig wird. Wie am Anfang schon gesagt, verkündet VW auch 2025 einen massiven Einschnitt. Warum? Weil der Konzern auf Elektromobilität umgestellt hat. Und ein E-Auto braucht viel weniger Bauteile als ein Verbrenner. Was bedeutet? Weniger Bauteile, weniger Fertigungsschritte, weniger Arbeitskräfte. Bis 2030 soll ein Viertel der Belegschaft wegfallen. Also, wenn ein Auto weniger Teile hat als mein Lego-Set, dann weißt du, das wird für niemanden ein langer Arbeitstag. Und das sind rund 35.000 Jobs. 15.000 davon in den nächsten Jahren. Die Gewerkschaft und der Betriebsrat kämpfen seit Monaten darum, dass niemand gekündigt wird, keine Werke schließen und dass soziale Härten verhindert werden. Und damit kommen wir dann zum Déjà-vu. Fast 20 Jahre nach dem letzten großen Einschnitt taucht wieder ein vertrauter Vorschlag auf. Die Viertagewoche. VW verhandelt die Viertagewoche wie so ein altes Kochrezept. Wenn nichts mehr funktioniert, einfach wie das alte Rezept rausholen. Man diskutiert sie wieder ernsthaft. Nicht als Luxus, sondern als mögliche Lösung, um Arbeitsplätze zu sichern und den Strukturwandel abzufedern. Denn eins ist klar, die automobile Welt wandelt sich rasant. Verbrenner sterben aus, Supply Chains verändern sich, Batterieproduktion ersetzt Kolbenfertigung, Software ersetzt Mechanik. Ein Elektroauto hat weniger Verschleiß, weniger Komplexität und dadurch langfristig weniger Personalaufwand. Doch egal wie hochmodern die Technik wird, die entscheidende Frage bleibt menschlich. Wie schützt man die, die das Unternehmen groß gemacht haben? VW, Betriebsrat und Gewerkschaft ringen genau darum. Und deshalb ist die Viertagewoche 2025 kein romantischer Rückblick auf die 90er Jahre, sondern eine realistische Option. Denn schon einmal 1993 war sie ein Rettungsanker. Sie hat Sicherheit gebracht, Planbarkeit und das Gefühl, dass ein Unternehmen seine Menschen nicht im Stich lässt. Und vielleicht wird sie genau das jetzt wieder tun. Geschichte wiederholt sich nicht immer. Aber bei VW macht sie alle paar Jahrzehnte so ein freundliches Ping und wäre dann wieder da. Damit ist die Geschichte von dem Bürger, dem Kostenkiller und vielleicht der einzigen erfolgreichen deutschen Industrie-Viertagewoche erzählt. Das war Kosa Kartell und ich bin Özcan Kosa. Und die Geschichte von VW zeigt uns, manchmal braucht es harte Typen, manchmal clevere Strategen, manchmal Kompromisse und manchmal einfach Zeit. Aber am Ende entscheidet immer eins, ob Menschen bereit sind, etwas gemeinsam zu tragen. Ja, weil Unternehmen sind wie Motoren, Leute. Wenn du immer nur Teile rausnimmst, läuft irgendwann gar nichts mehr. Danke, dass ihr zugehört habt. Bleibt wachsam, bleibt neugierig, bleibt originally from the pattern of the people. Ich liebe euch. Passt auf euch auf. Peace. Peace. Kosa Kartell ist ein Podcast von RTL Plus. Host bin ich, Özcan Kosa, Redakteurin Lucille Garnier, Audioproduktion und Sounddesign Andolin Sonnen. Es gibt natürlich noch viele andere Personen, die mitgewirkt haben, aber ja, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. Neu, ich habe euch alle lieb. Falls ihr das hört, habe euch lieb.